Du bist bei deinem Hausarzt, ihr sitzt vor einem immer größer werdenden Stapel Papier, wartet auf das Fax vom MRT und versucht gemeinsam die Schrift deines Neurologen zu entziffern. Ja, willkommen in Deutschland im 21. Jahrhundert. Digitalisierung und Gesundheitswesen, das ist bisher kein so guter Fit. Bis heute.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands.
Gesundheitsminister Lauterbach beschwört hier die elektronische Patientenakte, EPA. Die sollen Gamechanger für uns Patienten und Ärzte sein.
Ich glaube ja, dass ich ein unfassbar guter Hausarzt bin, aber die elektronische Patientenakte hat mir zum Beispiel jetzt im Alltag schon gezeigt, wie viel ich eigentlich nicht weiß.
Also, was kann die neue elektronische Patientenakte? Und wie sicher ist sie?
Schau dir deine Erkrankung an. Glaubst du, dass das im Prinzip etwas ist, wofür man dich verfolgen könnte? Und dann entscheide persönlich für dich, ob du damit fein bist.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, Marcel hier. Und heute, am 29. April, wird diese elektronische Patientenakte bundesweit ausgerollt. Für alle. Jeder und jede bekommt dann so eine digitale Akte. Das trifft sich für unseren Podcast ganz gut, weil wir gucken ja immer, wie Einzelne von der News betroffen sind. Und die EPA betrifft uns alle. Mit gemischten Gefühlen.
Ich habe mich abgemeldet.
Eigentlich eher gut, wenn man so schnell abrufen kann, was für Informationen über einen vielleicht wichtig sind, wenn man vor allem nicht gesprächsfähig ist.
Also ich finde das gar nicht so schlimm, weil wir haben sowieso alles öffentlich.
Ich finde, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Im Notfall kann das helfen, wenn man beispielsweise irgendwie vom Krankenwagen abgeholt wird und dann wissen die direkt, was für Medikamente man nimmt.
Solange das noch so Sicherheitslücken gibt, möchte ich das nicht machen.
Da war schon einiges dabei. Also steigen wir ein mit jemand, der die elektronische Patientenakte schon länger kennt.
Ich heiße Barmanov Zali, ich bin Hausarzt in Bedburg bei Köln, bin sehr digitalaffin und habe hier in der Praxis bei uns die EPA seit Januar getestet, als eine von 300 Institutionen. Und seit heute geht es dann quasi für alle anderen dann auch los.
Barman benutzt die EPA in seiner Praxis schon seit 3 Monaten und er ist froh, dass er da mitgemacht hat.
Also ich bin sehr, sehr happy damit, dass wir das testen durften, weil das ist jetzt nicht das erste Großprojekt, das in dem Gesundheitswesen eingeführt wird. Mhm. Zum Beispiel letztes Jahr, fast zur gleichen Zeit, wurde das elektronische Rezept ausgerollt und da hat halt keiner das vernünftig vorher getestet und das war eine einzige Katastrophe. Also da waren noch sehr, sehr viele Ärzte dann total frustriert und haben gesagt, bitte, bitte testet das doch mal vorher. Ja. Das hat man jetzt dieses Mal besser gemacht. Das war auch am Anfang total ruckelig, ne? Also es hatte mal ein paar Tage funktioniert, wieder ein paar Tage nicht. Aber man hat auch relativ früh am Anfang schon gesehen, was man dafür bekommt, wenn es dann erst einmal läuft. Und dementsprechend bin ich mit der Testphase eigentlich ganz glücklich und total gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Wie sieht's bei deinen Patienten aus? Sind die, ich sag mal, genauso happy jetzt da damit?
Also das ist ja ganz witzig. Die allermeisten Patienten denken entweder, es gibt sowas schon. Ja, das sind die Patienten, die im Gesundheitswesen noch keine Probleme hatten. Ja. Und die anderen Patienten, die quasi wissen, wie komplex das Gesundheitswesen ist und wie man ständig irgendwie Papier und Daten von A nach B und C und so tragen muss, die sagen, Gott sei Dank kommt das bald. Weil es ist einfach vollkommen unerträglich, dass die Situation so weiterläuft, wie es ist. Und dann gibt es natürlich auch die ganz vielen jungen Patienten, die sind oft halt nicht sehr krank. Und bei denen ist es so, dass denen das Thema total egal ist. Denen müssen wir erstmal davon erzählen und müssen denen auch eine gewisse Awareness für das Thema geben.
Das machen wir jetzt ja. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Ängste, die da sind, ne? So gerade Thema Datenschutz oder sowas?
Ich wünschte, dass die jüngere Generation so ein bisschen mehr auf das Thema Datenschutz halt schaut, auch gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht. Ja. Die meisten denken sich, okay, cool, ich komme jetzt langsam in so ein Alter, wo ich dann irgendwie die Gesundheit meiner Eltern vielleicht irgendwie managen muss. Bei mir ist es zum Beispiel halt auch so, ich komme aus einem Familienkreis, wo es einen Migrationshintergrund gibt und da ist es ganz oft so, dass Menschen mit Migrationshintergrund dann die Gesundheit ihrer Eltern managen. Und das wird mit der EPA auch deutlich einfacher werden. Also man muss sagen, es hilft sehr, 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 sehr vielen Menschen in der gesamten Breite der Bevölkerung.
So, wir sind da schon bei den Vorteilen, die du hier langsam anschneidest, ne? Und da wollen wir mal hinkommen, weil, also eben, das hast du gerade auch schon gesagt hast, ne? Wie wir da lange jetzt gearbeitet haben und dass das alles halt so noch gar nicht digital war, ist ja crazy im Jahr 2025. Deswegen sagst du ja, ne, du kannst dadurch auch besser behandeln. Warum denn?
Sagen wir mal, ein Patient kommt und hat irgendwie Hüftschmerzen. Na, das kann eine muskuläre Verspannung sein. Ich kann irgendwie ausschließen, dass es irgendwas ganz Böses ist. Und dann merke ich aber irgendwie vielleicht nach 2 Wochen oder so, dass die Behandlungsstrategie von mir nicht so richtig gegriffen hat. Mhm. Vielleicht gehe ich dann hin und will dann eine weitere Untersuchung machen, vielleicht eine Bildgebung, vielleicht schicke ich ihn auch zu einem anderen Facharzt. Und ab hier wird es dann langsam kompliziert und ab hier müssen jetzt alle sehr, sehr gut miteinander kommunizieren. Aber die Zeit dafür ist ja eigentlich gar nicht da. Mhm. Also ich kriege nicht so richtig Informationen, wann das Röntgenbild denn gelaufen ist, was dabei rumgekommen ist, ob der Patient beim Orthopäden gewesen ist, was der Orthopäde gemacht hat und so. Und hier kann die elektronische Patientenakte ein bisschen das Fundament für eine gute Kommunikation bieten. Das heißt zum Beispiel, welche Medikamente wurden verordnet und das kann ich dann so ein bisschen dann auch sehen und kann im Prinzip ein bisschen auf der Therapie der anderen halt aufbauen und weitermachen, statt irgendwie wieder von vorne zu beginnen.
Das heißt, bisher war das so, ne, wenn du eben sagst, du schickst jetzt einen Patienten dann weiter zu einem anderen Facharzt, das ist wirklich analog irgendwie per Fax oder irgendwie anders zu dir rübergekommen dann?
Also bestenfalls bekomme ich ja irgendwas. Also es wird einfach sehr, sehr selten kommuniziert, weil mal angenommen, der Hautarzt findet nichts, das ist alles super. Dann macht er sich jetzt nicht die Mühe und schreibt jetzt einen Brief und sagt, hier war alles super in Ordnung. Mhm. Und das Problem ist, aber es ist ja trotzdem wichtig für mich zu wissen. Mhm. Dementsprechend, also die Kommunikation, dass der Patient so ein bisschen die Kontrolle über das bekommt, was da gelaufen ist, das ist total wichtig. Und die Grundlage dafür ist die elektronische Patientenakte.
Und genau die haben ab heute alle. Okay, fast alle. Manche sind privat versichert, da bietet noch nicht jede Versicherung die EPA an. Oder einige gesetzliche Versicherte, ja, die haben den Brief von der Krankenkasse halt komplett bis ans Ende gelesen und waren dann bei der EPA eher so...
Nein, Pascal, ich denke nicht.
Die haben widersprochen und wollten, dass keine digitale Patientenakte für sie angelegt wird. Wahrscheinlich oft aus Sorge um den Datenschutz. Zu Recht, das erklärt uns er.
Ja, ich bin Lukas Kohlenbach. Ich bin von der Ausbildung auch Arzt, aber ich arbeite momentan als Wissenschaftsjournalist, vor allem hier für den Deutschlandfunk für die Wissenschaft und auch für Quarks beim WDR.
Lukas, ich out mich jetzt einmal. Ich habe auch widersprochen und habe keine EPA. Bin ich damit die große Ausnahme?
Ja, tatsächlich bist du noch die Ausnahme. Also das Magazin Der Spiegel hat vor wenigen Tagen mal beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen nachgefragt und so durchschnittlich haben nur 5% aller Versicherten widersprochen. Mhm. Aber eine Umfrage der Zeitung Die Zeit aus dem März zeigt, dass nur jeder zweite Deutsche wohl glaubt, dass die EPA sicher ist. Also wenige haben bislang widersprochen, aber viele zweifeln doch an der Sicherheit.
Mhm. Wie berechtigt sind diese Zweifel, ne?
Dezember. Da gab es Ende Dezember, kurz nach Weihnachten, einen Vortrag auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs. Ja. Da haben 2 Sicherheitsforschende eine damals noch in der Theorie existierende Sicherheitslücke in der EPA vorgestellt. Ja. Die Gematik, die EPA ja entwickelt, die hat dann angekündigt, dass innerhalb dieser Modellphase, die in den letzten 3 Monaten war, dieses Einfallstor durch verschiedene Maßnahmen geschlossen werden soll. Und sie sagt heute, dass das geklappt hätte. Allerdings, ich habe gestern noch mal mit der einen Expertin, Bianca Kastel vom CCC, geschrieben und sie sagt, sie hält das immer noch für möglich. Sie ist noch nicht überzeugt, dass die Sicherheitsbedenken da ausgeräumt sind.
Also so 100% Sicherheit bei irgendwas im digitalen Raum ist ja sowieso irgendwie schwierig herauszufinden. Ne? Meistens hacken sich ja Leute voran, um dann erst diese Lücken zu finden, oder?
Ja, das ist eine Abwägung, die jetzt, glaube ich, jeder für sich selber treffen muss. Vertraue ich jetzt schon dieser Sicherheitsinfrastruktur oder warte ich erstmal ab und gucke, was da in den nächsten Monaten vielleicht mal rauskommt?
Wie läuft das denn ab heute, also wenn man noch nicht widersprochen hat? Geht das noch?
Ja, klar, man kann jederzeit widersprechen. Ja. Und wer das noch nicht getan hat, die meisten von uns haben Post von der Krankenkasse bekommen, der sollte das jetzt natürlich tun, weil jetzt wird die deutschlandweit ausgerollt und erst jetzt kann es sozusagen vorkommen, dass auch beim nächsten Arztbesuch mal einen Arztbrief oder einen Befund in die EPA hineingeladen wird.
Jetzt ist es ja eben erstmal so ein freiwilliger Rollout, sage ich mal, ne, heute. Ab Oktober müssen dann alle Ärztinnen und Ärzte da mitmachen. Gilt das auch für mich als Patient?
Nein, du kannst jederzeit wieder dich dazu entscheiden, zu widersprechen. Dann wird deine schon existierende EPA gelöscht. Ja. Und du kannst auch jederzeit dann wieder sagen, ich möchte wieder daran teilnehmen. Dann wird wieder eine EPA erstellt.
Okay, das geht jetzt heute dann auch los. Was steht da so drin jetzt, wenn ich, keine Ahnung, heute meine Patientenakte angucke?
Ja, wenn du bislang noch nicht da mitgemacht hast, dann wird da jetzt erstmal wahrscheinlich gähnende Leere sein.
Okay, kann ich irgendwie selbst auch Sachen reinladen? Irgendwie Impfpass oder so habe ich gelesen.
Genau, du kannst jetzt anfangen, zum einen deine Impfungen einzutragen. Das ist ganz praktisch für dich selber, weil die Apps schlagen dir dann meistens vor, ob noch irgendwelche Impfungen fehlen. Ja. Du kannst aber auch alte Arztbriefe, die du zum Beispiel zu Hause irgendwie in einem Aktenordner gesammelt hast, die kannst du selber als PDF da hineinladen. Mhm. Oder auch Fotos aus der Fotogalerie deines Smartphones, zum Beispiel wenn du ein Ultraschallbild abfotografiert hast oder so, kannst du da jetzt hinterlegen.
Okay, du sagst schon die App, ne? Es ist gar nicht die eine App, ne? Sondern das ist so eine ganze Bandbreite in App. Ich muss erst quasi gucken, welche ist die richtige für mich, ne?
Ja, korrekt. Es gibt nicht die eine EPA-App für alle, sondern jede gesetzliche Krankenkasse hat ihre eigene App. Bei den drei größten gesetzlichen Krankenkassen, bei der TK heißt es zum Beispiel einfach die TK-App. Bei der AOK heißt es AOK Mein Leben oder bei der Barmer heißt es Barmer E-Care.
Okay, also heißt einfach da mal die App checken so. Und jetzt ist ja in der App eigentlich das Geile, du hast die schon, ne?
Ja.
Ich kann die ja noch gar nicht haben, weil ich habe ja widersprochen.
Ich habe nicht widersprochen.
Ja, aber deswegen, du konntest da schon mal reingucken, ne? Weil man kann ja in dieser App auch Sachen einstellen, ne? Also wer da was sehen darf und was ich da überhaupt mir anschauen kann und alles einstellen, was genau kann ich da machen?
Also standardmäßig ist jetzt erstmal, wenn man die elektronische Patientenakte hat, ja allen Ärztinnen und Ärzten und auch Apothekerinnen und Apothekern oder auch wenn man ins Krankenhaus kommt, sobald man die Gesundheitskarte eingelesen hat, für 90 Tage der Zugriff auf die eigene EPA gewährt. Mhm. Wenn man das nicht möchte, dann muss man vorher wirklich diese Arztpraxis ausschließen. Also man kann, es gibt da eine Suchfunktion und dann findet man jede Arztpraxis. Und
also
dann kann man
welche, sagen, bei denen ich schon war, oder kann ich quasi generell einfach sagen, keine Ahnung, alle HNO-Ärzte mal raus?
Schon speziell die, die man dann besuchen möchte. Okay. Genau, ja. Oder da kann man auch regeln, zum Beispiel, wenn man seinem Hausarzt, seiner Hausärztin besonders vertraut, kann man sagen, okay, die hat jetzt nicht nur 90 Tage lang Zugriff, sondern die hat für immer Zugriff. Dann kann man auch bei einzelnen Dokumenten, also Arztbriefen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Arztbrief hat, den man besonders sensibel findet, zum Beispiel vom Psychiater oder so, dann kann man auch sagen, dieses Dokument ist für alle Ärztinnen, die ich jetzt besuche, ausgeblendet. Mhm. Man kann auch Sachen komplett rauslöschen, die sind dann aber auch unwiderruflich gelöscht.
Mhm. Kann ich auch irgendwie sagen, wer da reinschreiben darf? Also vielleicht auch sagen, eben ein Psychiater soll da gar nicht reinschreiben dürfen?
Ja, wenn man das ausgeschlossen hat, dass er die lesen kann, dann kann er auch nicht reinschreiben. Okay. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, bei manchen sehr sensiblen Befunden, zum Beispiel bei dem Befund von einem Testergebnis auf sexuell übertragbare Erkrankungen, da müssen die Ärztinnen und Ärzte auch vorher mich nochmal fragen, ob sie das überhaupt dahin hineinladen sollen. Das ist so eine kleine Sicherheitsebene. Mhm. Genau. Und dann kann ich einfach widersprechen und dann wird das auch nicht da reingeladen.
Datenschutz und Sicherheit sind natürlich gerade bei diesen sensiblen Daten super wichtig. Ja, auch bei Berichten vom Psychologen oder Psychiater zum Beispiel. Aber generell sagen Gesundheitsdaten halt sehr viel über uns aus. Deswegen sagt auch EPA-Fan und Hausarzt Barmann, der Datenschutz, der muss hier einfach sitzen.
Ja, der Benefit ist riesig, aber ich kann ja nicht sagen, der Benefit ist super und jetzt können wir einfach das Thema Datenschutz abhaken und einfach hoffen, dass das gut geht, sondern wir haben jetzt die elektronische Patientenakte und müssen darauf aufbauend den Sicherheitskreis immer und immer und immer enger schließen. So eng, bis wir sagen, okay, jetzt sind die ganzen relevanten Randfälle auch abgesichert. In der Vergangenheit hatten wir einfach eine unbenutzbare und datenschutzmäßig auch nicht viel sicherere Alternative. Also wir müssen da noch einiges machen und wir müssen über diese Randfälle auch sprechen. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt Menschen, die sind einfach auch bedroht, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und die könnten zum Beispiel aus dem Nahfeld dann angegriffen werden. Also Menschen, die zum Beispiel in einer exponierten Position arbeiten und dann deren Daten halt abgreift, um die Menschen, die man angreifen will, dann erpressbar zu machen. Die haben wir in diesem Konzept irgendwie gar nicht mitgedacht. Das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Es gibt aber auch den Fall, dass zum Beispiel Menschen von ihren Partnern zum Beispiel, dass denen nachgestellt wird oder von ihren Ex-Partnern nachgestellt wird. Ne? Also man stellt sich vor, eine Frau will ihren Partner verlassen, der sie missbraucht, geht in ein Frauenhaus in eine andere Stadt und der Ex-Partner, ja, der will ihr nachstellen und das Einzige, was er machen muss, ist, er ruft bei der Krankenversicherung an und sagt, ich bräuchte eine neue Versichertenkarte und hat damit im Prinzip Zugriff darauf, wo Behandlungen erfolgen, wo Medikamente ausgestellt werden, bei welcher Apotheke sie wieder abgerufen werden und so weiter. Und das sind das so alles so Randfälle. Man kann sagen, das ist alles nicht so wichtig. Das stimmt aber nicht. Wir müssen jetzt diesen Kreis an Datenschutz halt immer und immer, immer enger führen. So weit, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir eigentlich jedem die Möglichkeit gegeben, sich in diesem Umfeld auch sicher zu fühlen.
Okay, das heißt, du würdest sagen, obwohl wir ein bisschen gelacht haben, als wir über Gesundheitsämter und Faxen geredet haben und jetzt wird alles digital und dann sind da also 5-7%, die jetzt doch widersprochen haben bei dieser EPA, würdest sagen, es gibt halt Fälle, da macht das auch Sinn, jetzt vielleicht noch nicht dabei zu sein, wenn ich mich damit nicht sicher fühle.
Genau, also es gibt einfach Menschen, die sehr, sehr vulnerabel sind. Also die arbeiten in bestimmten Positionen, wo sie von vielleicht außen oder von innen heraus halt angegriffen werden könnten. Zum Beispiel mit ihren eigenen Gesundheitsdaten oder vielleicht auch mit den Gesundheitsdaten ihrer nächsten Angehörigen. Wenn ich im Prinzip die Karte habe, kann ich mit der Karte im Prinzip immer eine Berechtigung dafür bekommen, alles da drin einzusehen, was nicht verschattet ist. Weil der Patient kann nicht mehr sagen, ich möchte nicht, dass keiner mehr darauf zugreifen kann, außer ich erlaube es ihm explizit. Mhm. Und das ist ein anderes Schutzniveau. Und dieses Schutzniveau ist auch okay.
Aber würdest du sagen, für uns normallos, in Anführungszeichen, also für wahrscheinlich die meisten hier bei uns in der Gesellschaft, reicht das aus und ist das schon gut, was man da in der App machen kann? Ich meine, man kann da viel einstellen, auch selber gucken, was steht denn da überhaupt drin und Sachen notfalls löschen lassen.
Das kann man so ganz pauschal nicht beurteilen. Also das Problem ist, wenn du jetzt ganz viele chronische Erkrankungen hast und diese chronischen Erkrankungen sind vielleicht ganz normale Volkserkrankungen, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist es okay. Ja, dann machst du dir das Leben auch viel leichter und bekommst auch schneller und einfacher die richtige Therapie, weil einfach viel an Kommunikation im Hintergrund dann halt läuft. Aber es gibt auch einfach Erkrankungen, das hattest du selber auch schon eben angesprochen, psychische Erkrankungen oder auch genetische Erkrankungen, die können stigmatisierend sein und wir leben einfach in einer Gesellschaft, die sich sehr, sehr schnell wandelt, die auch sehr, sehr schnell dazu führt, dass Menschen ausgegrenzt werden oder auch verfolgt werden. Also wir sind gesellschaftlich gar nicht so richtig ready und dementsprechend würde ich jedem Patienten raten, schau dir deine Erkrankung an, glaubst du, dass das im Prinzip etwas ist, wofür man dich verfolgen könnte, und dann entscheide persönlich für dich, ob du damit fein bist. Weil es ist am Ende eine gesellschaftliche Entscheidung, was wir mit diesen Daten machen. Das muss jeder für sich dann auch entscheiden, inwieweit er der Gesellschaft damit auch vertraut, dass diese Daten auch geschützt bleiben.
Also ich werde die elektronische Patientenakte wahrscheinlich auch mal ausprobieren, weil ich sehe schon die Benefits davon, ne? Und Digitalisierung generell super wichtig. Trotzdem startet die EPA heute eher so Work in Progress. Ammann hat erzählt, als er im Januar mit dem Test angefangen hat, konnte er noch fast gar nichts damit anfangen. Seit heute ist sie aber wenigstens für jeden verfügbar.
Das bedeutet aber nicht, dass sie halt ausgereift ist. Ausgereift würde sie sein, wenn sie einen Mehrwert bietet. Das heißt, wenn ich im täglichen Gebrauch merken würde, oh krass, hier hat sie den Alltag für uns Ärzte, für das Praxispersonal oder für den Patienten erleichtert. Und da sind wir noch lange nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wollen wir die EPA zum Beispiel täglich einsetzen. Also wenn der Patient ein Medikament bekommt, soll eigentlich automatisch im Hintergrund geprüft werden, welche Medikamente hat der Patient zuvor bekommen, passt das alles zusammen und so weiter. Das passiert aber noch nicht. Wir sind gerade auf Spielfeld Nummer 1, aber es sind noch ungefähr weitere 99 Spielfelder, die wir noch gehen müssen.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Monika Ahrens, Ingo Rockenberg, Luca Pizzato, Alex Hart und Marcel Bohn gearbeitet. Wir hören uns morgen wieder. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.